Johannes 13,34 ist ein Gedanke, der mir eigentlich erst vor kurzem ist mir ein Vers ganz bewusst geworden. Da sagt Jesus, den Vers kennt fast jeder von euch, Johannes 13,34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Was hier provokant ist an diesem Vers, ist, Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Was ist das neue Gebot? Dass ihr einander liebt. Jetzt ist die Frage, was ist an diesem Gebot neu? Jesus sprach hier zu gläubigen Juden, ein Jude kennt das Alte Testament und der wusste, das ist nicht neu. Im 5. Buch Mose liest man das größte Gebot, Schma Israel, höre, o Israel, Gott ist einer, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und so weiter. Das wussten sie. Im 3. Buch Mose 19, Vers 18 steht, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Also was ist neu? Und wisst ihr, was neu ist? Nur eine kleine Sache ist neu. Ein neues Gebot gebe ich euch, nämlich, dass ihr einander liebt, und jetzt kommt das Neue, so wie ich euch geliebt habe. Das ist das einzig Neue in diesem Vers. Jesus spricht hier von einem neuen Gebot und er redet nicht nur darüber, liebt einander oder liebt Gott von ganzem Herzen, sondern er sagt, liebt einander, aber wie? So wie ich euch geliebt habe. Das ist neu. Das heißt, Jesus sagt, im neuen Bund, im neuen Testament, konzentriert euch nicht in erster Linie darauf, den Nächsten zu lieben oder Gott zu lieben, sondern konzentriert euch zuerst darauf, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, wir sollten Empfänger seiner Liebe sein. Das ist das neue Gebot. Und um diese Liebe Jesu zu verstehen, haben wir zwei griechische Wörter sehr geholfen. Und da möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen. Die zwei Worte, die sind für euch nichts Neues. Das eine Wort ist Eros, das andere ist Agape. Es gibt noch mehrere, aber für uns reichen die zwei Worte heute. Das Wort Eros, davon leiten wir das Wort erotisch ab, das wissen die meisten, es hat auch seine Richtigkeit. Aber Eros im Griechischen ist viel umfassender, als wir es generell meinen. Was ist Eros oder erotische Liebe? Erotische Liebe wird geweckt, wenn ich rede jetzt von mir, wenn ich eine attraktive Frau, was ich als attraktiv empfinde, vor mir sehe. Es ist eine attraktive Frau, ich fühle mich angezogen. Die Attraktivität dieser Frau zieht meine oder andere Blicke auf sie. Funktioniert natürlich umgekehrt genauso. Aber der Punkt ist der, die erotische Liebe ist immer abhängig von der Attraktivität des Gegenübers. Das ist der Punkt. Je attraktiver das Gegenüber ist, desto mehr Liebe empfinde ich für dieses Gegenüber. Je weniger attraktiv das Gegenüber ist, desto weniger Liebe empfinde ich für mein Gegenüber. In Deutschland vor kurzem mal gepredigt, und da war so eine Jugendveranstaltung, und die haben im Vorstand gehabt, Germans Next Top Model. Das ist also eine Sendung bei euch da. Nun, da dabei zu sein, ist recht nett für die, die voll attraktiv ist und es schafft, aber sehr schmerzlich für die, die es nicht schaffen. Jetzt wesentlich zu verstehen ist, Eros, das Prinzip von Eros gilt nicht nur für die erotische Liebe, sondern funktioniert in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft. Um in unserer Gesellschaft etwas zu gelten, um jemand zu sein, musst du heute attraktiv, dynamisch und erfolgreich sein. Wenn du das nicht bist, bist du Fußvolk. Und fast alle von uns haben eine Eros-Karriere hinter uns oder sind mittendrin. Eros beginnt bereits im Elternhaus. Um bei den Eltern gut anzukommen, um als tüchtiger Junge anerkannt zu sein vom Vater, um als gutes Mädchen von der Mutter anerkannt zu sein, musst du artig, gehorsam und fleißig sein. Je fleißiger und je artiger ein Kind, desto mehr Liebe kriegt es. Wenn es aber dauernd nur widerspenstig ist und rebelliert, kriegt es weniger Liebe. Das ist Eros. Funktioniert immer so. Also es beginnt im Elternhaus. Nicht in jedem, aber in sehr vielen. Es geht weiter in der Schule. Um beim Lehrer gut anzukommen, musst du fleißig und strebsam sein, gute Noten schreiben. Umgekehrt, um bei den Mitschülern gut anzukommen, musst du Blödsinn treiben. Dann bist du der Held. Aber es ist immer dasselbe Prinzip. Du musst attraktiv sein für die Person oder die Gruppe, damit du gut ankommst und Wertschätzung bekommst. Dann geht's weiter in der Arbeit, an der Arbeitsstelle. Um beim Chef Anerkennung zu kriegen, musst du Leistung zeigen. Du musst teamfähig sein. Je weniger Leistung, desto weniger Wertschätzung. Das ist das Prinzip von Eros. Je attraktiver du bist, durch dein Aussehen, durch deine Leistung, durch dein Sein, je beliebter bist du. Das ist immer das Prinzip von Eros. Und das Interessante ist, dasselbe gilt für die Religion. Jetzt muss ich auch Gott noch beweisen, dass ich ein guter Christ bin. Martin Luther hat im kleinen Katechismus geschrieben, ich glaube, dass ich von Gott geschaffen bin. Wir haben das umgekehrt. Wir sagen, ich schaffe, damit Gott an mich glaubt. Jetzt muss ich Gott auch noch was beweisen. In der Philosophie und der Religion geht es darum, möglichst viel Gotteserkenntnis zu haben. Dann bist du ein besonders Heiliger. Das ist alles Eros. Da beweise ich immer durch mein Glauben, durch meine Erkenntnis, durch mein Tun, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Im Deutschen haben wir sogar das Wort, da sagen wir, das ist ein liebenswürdiger Mensch. Der ist würdig, geliebt zu werden. Oder wir sagen, oh, das ist ein liebenswerter Mensch. Der ist es wert, geliebt zu werden. Das ist alles Eros. Ich muss attraktiv sein, um geliebt zu werden. Und dieses Denken, das hat Jesus Christus total auf den Kopf gestellt. Und die Bibel verwendet hier ein anderes Wort für Liebe und das ist das Wort Agape. Nicht, weil es jetzt ein biblisches Wort wäre, aber es war der unverbrauchtere griechische Begriff, der im Neuen Testament verwendet wird. Aber der Unterschied ist der, Agape heißt, Gott liebt mich nicht, weil ich so liebenswert oder liebenswürdig wäre, sondern weil Gott mich liebt, darum bin ich wertvoll. Und das ist der Unterschied. Schlag's mal auf 1. Johannes 4, 7 bis 10. 1. Johannes 4, 7 bis 10. Es sind so fantastische Verse. 1. Johannes 4, 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Warum nicht? Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, Vers 10. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, das ist nicht Liebe, sondern dass er uns geliebt hat, das ist Liebe. Freunde, das sind so gewaltige Wahrheiten, da muss man mal einen Schritt zurück machen und wirklich drüber nachdenken. Nicht hierin ist die Liebe, dass wir Gott geliebt haben. Das ist nicht Liebe, sondern dass er uns geliebt hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr liebt. Wisst ihr, wie ihr lieben sollt? So wie ich euch geliebt habe. Das ist, womit wir beginnen. Immer mit seiner Liebe, nie mit der unseren. Das ist neu im neuen Bund. Und Gott liebt uns eben nicht, weil wir liebenswert sind, sondern wir sind so viel wert, weil Gott uns liebt. Vielleicht nur ein Beispiel zum Unterschied zwischen Eros und Agape. Ich nehme da zwei Ehefrauen, nehmen wir an, da sind zwei Ehefrauen und beide Ehefrauen haben eine hingebende Liebe zu ihren Ehemännern. Aber die eine Frau ist immer unruhig, zersorgt und ängstlich. Die andere Frau ist voller Zuversicht und strahlt Frieden aus. Worin liegt der Unterschied? Die eine Frau, die immer zersorgt scheint, unterstützt ihren Mann, damit er sie liebt. Das ist Eros. Die andere Frau, die Freiheit ausstrahlt, unterstützt ihren Mann, weil er sie liebt. Und das ist Agape. Warum lebst du für und mit Gott? Damit er dich liebt oder weil er dich liebt? Freunde, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Gott liebt mit Agape. Frage, wie können wir wissen, dass Gott uns mit Agape liebt? Warum wissen wir das? Nun, ich gebe euch zwei Bibelverse. Johannes 3,16 kennt jedes Kind. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wichtig, ein Wort hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es steht nicht, so sehr hat Gott die Christen geliebt, so sehr hat Gott die Gläubigen geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das griechische Wort ist Kosmos und Kosmos steht für die gottlose, die gottesfeindliche Welt. Die hat Gott geliebt. Und um es völlig unmissverständlich zu haben, schlag bitte auf Römer Kapitel 5, ein fantastisches Kapitel, immer Römerbrief ist sowieso ein Wahnsinn, aber Kapitel 5 ist einfach enorm. Das müsst ihr mal langsam durchlesen und wirklich erkennen, was da steht. Römer 5, Vers 6 lesen wir, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Dann lesen wir im Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie viel nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind. Zu welchem Zeitpunkt hat Jesus alles für uns gegeben? Zu der Zeit, als wir Feinde waren, zu der Zeit, als wir kraftlos waren, gottlos waren und Sünder waren. Was Paulus hier sagt ist, er sagt, bitte versteht, Christus hat dich geliebt, als du sein Feind warst. Da hat er sein Leben für dich gegeben. Nicht, als du so nett geworden bist. Und manchmal denken Christen und sagen, ja, schon, die Dauernhof-Mitarbeiter, die wird Gott schon lieben, aber Gott kennt mich, was ich für ein hoffnungsloser Ehemann, Vater, Mitarbeiter bin und so weiter. Das heißt, wir glauben, ja, Gott liebt jene, die ein gutes und gerechtes Leben führen. Ja, wenn du ein gutes und gerechtes Leben führst, Gott liebt dich trotzdem. Aber Gott liebt dich, wenn du sein Feind bist. Das ist die klare Botschaft von Römer 5. Das heißt, Gott liebt uns mit Agape. Er liebt uns nicht, weil wir so liebenswert wären, sondern er liebt uns als seine Feinde. Und Paulus argumentiert im Römer 5 folgendermaßen, er sagt, ja, wenn Gott uns schon geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, wie viel mehr wird er uns jetzt lieben, nachdem wir mit ihm versöhnt sind? Das ist die Argumentation aus Römer Kapitel 5. Seht ihr, wenn ein Mensch einen anderen liebt, einfach um seines Selbst willen, dann freut er sich, wenn der Mensch in der Nähe ist. Du kommst ins Zimmer, er kommt ins Zimmer und dann lacht er. Und dann fragst du, warum lachst du? Dann sagt er, weil du da bist. Ja, ich habe noch gar nichts getan. Ja, das musst du auch nicht. Aber du bist da. Und darum lache ich. Kennt ihr diese Liebe? Nicht, weil der andere was tut. Nicht, weil er es wert ist, sondern einfach, weil er ist. Wir kennen ein Stück weit von unseren Kindern. Die sind manchmal überhaupt nicht liebenswert. Die könnte man aus dem Fenster rauswerfen nach ihrem Verhalten. Aber wir freuen uns dennoch, dass sie da sind. Nicht zu jeder Minute, aber meistens. Bei uns schlägt Eros immer wieder durch. Es ist so. Wir sind Menschen. Und Gott weiß es auch. Die nächste Frage: Wie hat Gott seine Agape-Liebe bewiesen? Und da möchte ich nochmal 1. Johannes 4, 9 und 10 lesen. 1. Johannes 4, 9 und 10. Alex, du bist schon ganz schön fit mit den Bibelversen. Das ist super. Das sagt, lesen wir 1. Johannes 4, 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Seht ihr, das Fantastische bei Gott ist, der sitzt nicht im Himmel und schaut runter und sagt, liebe Menschen, ich sehe euch geht ein bisschen schlecht, aber ich habe gute Botschaft, ich liebe euch. Das wäre ganz nett. Aber Gott muss ja seine Liebe beweisen. Seht ihr, wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe die Hannelore, sagst du, das ist ganz nett. Aber merkt sie es auch? Wenn ich die Hannelore liebe, muss ich ja meine Liebe in einer Tat offenbaren. Nur zu sagen, ich liebe dich, ist ja völlig sinnlos, wenn sich die Liebe nicht in einer Tat offenbart. Und wir lesen, wir lernen hier, hierin ist die Liebe Gottes offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Das heißt, Gott hat nicht nur gesagt, ich liebe euch, er hat uns bewiesen, wie sehr er uns liebt. Er hat sein Leben gegeben, als wir seine Feinde waren. Und das Zweite, die Liebe, wie kann man Liebe messen? Wenn man Liebe irgendwie messen kann, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich durch die Intensität. Wenn ich zum Beispiel meinen Nachbar, den ich beim Auto rausfahren zufällig treffe, winke und sage Guten Morgen, das ist nett. Aber ob es Liebe ist, ist eine andere Frage. Wenn ich das selber mit meiner Frau machen würde jeden Tag, hallo, liebe Frau, ich glaube, das war ihr zu wenig. Das heißt, die Intensität bestimmt das Maß der Liebe. Wenn dein Nachbar dich grüßt, das ist nett und das ist völlig okay. Viel mehr braucht man mit manchen Nachbarn gar nicht. Wenn dir jemand Zeit schenkt, der sagt, weißt du was, geh mal auf einen Kaffee, geh mal auf ein Bier und reden wir miteinander. Das ist schon ziemlich große Wertschätzung. Wenn jemand sich entschließt, sein Leben mit dir zu teilen, das ist schon hingebende Liebe. Aber wenn jemand sein Leben für dich gibt, das ist die äußerste Liebe. Und genau das hat Gott für uns getan. Er hat sein Leben für uns gegeben. Darum ist und bleibt das Kreuz der Ausdruck von der Intensität der Liebe Gottes. Und darum, bevor wir über Heiligung reden, bevor wir darüber reden, Jesus ähnlich werden und so weiter, müssen wir immer beginnen mit der Liebe, die Gott zu uns hat. Wenn wir das nicht tun, wird Christsein fast ausnahmslos immer ein Krampf. Man möchte nun meinen, eigentlich diese Liebe müsste doch jeder Mensch wollen. Wer kann so bescheuert sein und diese Liebe nicht zu wollen? Und darum möchte ich noch zwei Dinge kurz nennen. Zwei Gründe, warum wir diese Liebe nicht wollen, obwohl sie das Schönste ist, was einem Menschen passieren kann. Grund Nummer eins ist, weil wir eine Lüge glauben. Ich erkläre euch gleich, was ich meine. Und das Zweite ist, weil wir biografisch eine solche Liebe nicht kennen. Punkt Nummer eins, wir glauben eine Lüge. Und zwar ist es die Lüge Satans. Satan ist eine rätselhafte Figur in der Schöpfung Gottes. Aber bereits Adam und Eva sind ihm auf dem Leim gegangen. Denn wenn du den Anfang der Bibel liest, was hat der Satan der Eva versprochen? Im Genesis Kapitel 3, ich lese euch nur diesen Vers vor, Genesis 3, du kannst das nachlesen, 1. Mose, die Verse 1 bis 6, da sagt diese Schlange zur Eva, sagt er, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft da nicht essen und so weiter. Und dann sagt die Schlange zur Frau im Vers 4, nein, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein und sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau hat dann gegessen und so weiter. Satan versprach ihnen, sie werden sein wie Gott. Eine Frage. Was hat Eva und Adam erkannt nach dem Sündenfall? Dass sie wie Gott waren? Nein, sie haben erkannt, dass sie nackt waren. Sie hatten einen Erkenntnisgewinn. Aber nicht, dass sie wie Gott waren, sondern dass sie nackt waren. Das haben sie erkannt. Und bis heute glauben wir einer Täuschung, einer Lüge. Nämlich, so wie Satan die Eva verführt hat, er versprach ihr, du wirst sein wie Gott. Übrigens, das Interessante ist, Adam und Eva waren ja bereits wie Gott. Sie waren nämlich geschaffen im Ebenbild Gottes. Aber wisst ihr, was Adam und Eva sein wollten? Sie wollten das Abbild Gottes sein. Ebenbild reflektiert nur etwas. Ein Abbild will Gott ersetzen. Und die Lüge von Satan ist, wenn du sündigst, hast du Spaß, Freude, Erkenntnis, Weisheit und vieles mehr. Das Problem bei dem Versprechen ist, dass die Sünde dieses Versprechen nie halten kann. Sieh dir, das, was die Sünde verspricht, das ist gut, aber sie kann es nicht halten. Ja, nur, ich möchte es euch so erklären. Angenommen, Satan hätte die Wahrheit gesagt. Das kann er anscheinend nicht. Und Satan hätte zu Eva gesagt, Eva, ich habe ein Angebot an dich. Und Eva sagt, okay, was ist es? Was willst du mir anbieten? Da sagt die Schlange, iss von dieser Frucht, wo Gott gesagt hat, sollst du nicht essen. Wenn du die Frucht isst, dann wirst du alt, runzlig, du wirst einsam, ihr werdet euch gegenseitig beschuldigen, Hass, Neid, Zorn wird euer Leben regieren und am Schluss werdet ihr Staub zu Staub, ihr werdet alle sterben. Was ist mit dem Angebot? Die Eva hätte gesagt, du hast einen Knall, kannst abhauen. Bis heute wenden sich Menschen von Gott ab, weil sie der Sünde glauben. Denn das, was die Sünde verspricht, ist gut, aber sie kann es nicht halten. Das ist das Problem. Und Hans-Joachim Eckstein hat es so schön gesagt, weil die Menschen das Leben lieben und die Liebe leben wollen, wenden sie sich von dem ab, der das Leben und die Liebe ist. Jetzt fragen Sie sich, warum ist der Mensch so blöd und tut das? Weil er der Lüge der Sünde glaubt. Das ist der Punkt. Das, was die Sünde verspricht, ist gut. Sie kann es aber nicht halten. Und so suchen die Menschen in einer gottlosen Welt, was ihnen eigentlich nur Gott geben kann. Und sie finden dann in der gottlosen Welt, was sie eigentlich nie wollten. Das ist der Wahnsinn dabei. Also zum einen, wir glauben immer noch der Lüge, dass die Sünde uns all diese Erfüllung und die schönen Dinge schenken kann. Sie kann es aber nicht halten. Es ist interessant, wenn man über Gott nachdenkt. Die Bibel sagt, und das ist erstaunlich, im 1. Johannesbrief zweimal, Gott ist die Liebe. Und wisst ihr, was hier überraschend ist an der Aussage? Gott ist sonst gar nichts. Er ist nur Liebe. Und das Interessante ist, Menschen sind auf der Suche nach Liebe und laufen von dem weg, der die Liebe ist. Das ist die Ironie der Sünde. Also wir glauben eine Lüge und darum lassen wir uns oft nicht auf die Liebe Gottes ein, auf Agape. Das Zweite ist, und das ist dann bin ich bald fertig, warum stürzt sich nicht jeder Mensch auf diese Agape-Liebe, die wir in Jesus Christus gesehen haben? Und der zweite Grund ist der, weil wir biografisch in unserem Leben eine solche Liebe noch nie erfahren haben. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist uns fremd. Ich bin hundertprozentig überzeugt, in diesem Raum gibt es ein paar Menschen, du hast noch nie Agape unter Menschen erlebt. Dein ganzes Leben war geprägt von der Kindheit bis zum Schule gehen, bis zur Arbeit, bis zum Ehepartner durch Eros. Du musst immer was sein, was tun, damit du dem anderen gefällst und geliebt wirst. Das ist Eros. Und du kennst Agape nicht. Es ist so fremd, dass du das jetzt auch in das Christliche hineinträgst und sagst, jetzt muss ich auch noch meine stille Zeit machen und Gottesdienst gehen und das tun, damit Gott auch noch zufrieden ist mit mir. Und das ist der Wahnsinn. Und daran zerbrechen viele Christen. Dass diese Christen dann vom Glauben sich abwenden, kann ich vollkommen verstehen. Unglücklicherweise ist es leider so, dass diese Welt von Eros regiert ist. Und dann hört man auch, Gott hat brave Kinder lieb. Das ist ja völlig unbiblisch. Ja, die hat er auch lieb. Aber Gott hat seine Feinde lieb. Aber leider fangen wir dann an, mehr zu fasten, mehr zu beten und glauben damit, Gott ein bisschen was abzuringen, ob es seine Liebe oder sonst was ist. Und ich möchte schließen mit einem Gebet, das ich oft vorlese, aber es ist mein Lieblingsgebet von Paulus. Eins der vier aufgeschriebenen Gebete von Paulus. Schlag mal auf Epheser Kapitel 3. Epheser 3, Vielleicht habt ihr es schon mal gehört von mir, aber es macht nichts. Es ist sowieso in Paulus sein Wort hier. Epheser 3, Vers 14 und folgende. Paulus schreibt hier ein Gebet auf, das er selber betet. Epheser 3, 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Etwas ganz Wesentliches hier. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, im Vers 14, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erde benannt wird. Der Fehler, den wir machen, und speziell wenn du schlechte Erfahrungen hast mit männlichen Figuren, dann überträgst du das Bild dieser männlichen Figuren automatisch unbewusst auf Gott, den Vater. Was uns aber Paulus hier sagt, ist, wir müssen es umgekehrt machen. Wir leiten die Vaterschaft nicht von irdischen Vätern ab, sondern vom himmlischen Vater wird jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt. Das heißt, wenn du wissen willst, wie ein Vater ist, schau nicht auf irdische Väter, sondern schau auf Christus. Denn Christus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist ein Vater. Wenn du gute Erfahrungen hast mit irdischen Vätern, wunderbar. Dann multipliziere das Gute 100-mal und dann bist du ungefähr beim himmlischen Vater. Und umgekehrt natürlich auch mit weiblichen Personen. Und dann betet er, ist ein ewig langer Satz, aber er ist unglaublich. Das musst du draufwerfen, Alex, Vers 16 bis 19. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ewig langer Satz. Aber Paulus betet Folgendes. Er sagt, Gott, der Vater, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Das heißt, es geht hier um die Kraft vom Heiligen Geist. Und Paulus sagt, ich bete, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt. Wozu? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Worin sollen wir gewurzelt und gegründet sein? In Liebe. Und jetzt der nächste Punkt, in welcher Liebe? Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Was sollen wir erfassen? Was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist? Welche Höhe, Breite, Länge, Tiefe? Und jetzt kommt ein Satz, den ich liebe. Um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wie kann ich etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Unmöglich. Wisst ihr, was ich dazu brauche? Die Kraft des Heiligen Geistes. Darum sagt Paulus, ich bete für die Kraft des Geistes, damit ihr das erkennt, was ihr nicht erkennen könnt. Und was ist das? Die Liebe des Christus. Darin sollt ihr so gewurzelt und gegründet sein, dass euch nichts mehr aus dem Boot hauen kann. In dieser Liebe. Darum übrigens sagt er Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Vier Dimensionen. Mathematiker können in vier Dimensionen rechnen, aber wir können nicht in vier Dimensionen denken. Es übersteigt unsere Erkenntnis. Und genau dafür betet Paulus. Wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, als Ehepartner, dann betet füreinander um die Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr erkennt, was ihr nicht erkennen könnt. Nämlich die Liebe des Christus. Und was ist das Ziel? Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Es geschieht nur in der Liebe. Und darum kann man nie zu viel über Liebe reden. Manchmal hört man heute, ja, das Christsein wird so verweichlicht, die reden dauernd über Liebe. Das ist kein korrekter Satz. Denn wenn Gott Liebe ist und sonst gar nichts, müssen wir über Liebe reden. Das ist keine verweichlichte Gesellschaft. Das ist, worin wir gründen. Und darin gründet Freiheit. Und kommen wir zurück zur Ehefrau, die eine Freiheit und Frieden ausstrahlt. Warum? Weil sie weiß, ich bin geliebt. Wenn du dir die Liebe immer erkaufen musst, ergattern musst, wirst du keine Freiheit haben. Und dasselbe gilt in unserer Beziehung zu Gott. Ich möchte noch beten, lieber Vater. Es ist so spannend, einfach dich besser kennenzulernen. Dich und deine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt. Und Herr, ich bete für mich, meine Frau, meine Familie, die Mitarbeiter, für jeden Einzelnen hierherinnen heute, um die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir erkennen, was wir nicht erkennen können, nämlich die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi. Damit wir erfüllt werden mit der Fülle und gewurzelt und gegründet sind in dieser Liebe, in jeder Lebenslage. Herr, um diese Gnade wollen wir dich bitten und um die Kraft des Heiligen Geistes beten. Danke für unser Zusammensein und für dein Wort. Amen.